aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 19. November. Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fliessert. Ich bin der Chefredakteur und bei mir sitzt
Jan Grüneberg.
Der Kollege Grüneberg. Ja, Jan, schön, dass wir heute besprechen dürfen, dass es neue Weltmeister gibt.
Schon wieder?
Ja, schon wieder. Aber nach einem spektakulären Rennwochenende. Die T100 Triathlon World Tour ist Geschichte, die erste Ausgabe. Und Taylor Nipp und Maarten van Riel sind die ersten Weltmeister der Serie. Und ich würde sagen, zum Abschluss gab es ein sportlich würdiges Finale.
Das auf jeden Fall. Und es hat sich ja irgendwie schon angebahnt, dass die beiden wahrscheinlich den Titel davontragen werden. Es gab zwar noch Chancen.
Der Druck andere, war hoch.
Ich sag mal so, es gab Außenseiterchancen, den Titel noch den beiden wegzuschnappen, aber sie haben
es gibt viel zu verdienen und es gibt immer die Chance zu scheitern. Das alles wollen wir besprechen. Wir wollen natürlich über die Rennen sprechen und was das jetzt so mit der Zukunft des Triathlons macht. Und bevor wir das machen, machen wir nochmal ein bisschen Werbung. Diese Episode von Carbon und Laktat wird nämlich präsentiert von Patent Whey, dem innovativen Molkeprodukt des Startups Dr. Prima, Rebel for Happiness. Patent Whey ist laut Hersteller das erste und einzige vollständig fermentierte Whey-Produkt, Hydrolysat, WPH, also reines Aminosäurepulver. Es unterstützt den Muskelaufbau, verkürzt die Regeneration und ist auch noch gut verdaulich. Dank patentierter Herstellung schmeckt Patent Whey zudem nicht bitter und richtet sich an alle, die sportlich viel erreichen wollen. Jetzt bestellen und 20% sparen, also 20% Rabatt bekommen auf alle Dr. Prima Produkte. Und zwar unter dem Link rebel-happiness.com/discount/triathlon oder einfach den Rabattcode Triathlon kleingeschrieben im Warenkorb angeben. Rebel for Happiness, dein Online-Shop für Peptid-Shampoo und Protein. Und die ganzen Infos dazu, die gibt's natürlich in den Shownotes. Ja, großartige Rennen, kann man so sagen. Ich habe so ein bisschen, bin ich ehrlich, bei mir war so nach der Ironman WM ging so die Motivationskurve für die nächsten Weltmeisterschaften so ein Tick nach unten, weil ich gedacht habe, so Mann, das war jetzt irgendwie so ein großer Knall, wie man den auch kannte aus den letzten Jahren und so weiter. Und ja, die 73 WM, das ist irgendwann in ganz weiter Zukunft. Und jetzt dazwischen kommt halt noch T100. Aber, also ich für mich muss sagen, das war es ganz und gar nicht. Also da wurde tatsächlich nochmal jetzt einfach so, wenn man sich die Rennen angeguckt hat, richtig nochmal einen rausgehauen.
Ja, es war wieder richtig spannend auch zuzusehen. Ich glaube, dieses Format ist einfach auch prädestiniert dafür, dass es spannend ist. Wie man das von der Mitteldistanz kennt, die ja eigentlich immer schneller wird von Jahr zu Jahr. Vor allem, wenn auch die ganzen Kurzdistanzathleten hochkommen. Und mir ging es wie du, so nach zwischen Nizza und Hawaii brauchte ich auch mal so ein bisschen Abstand vom Triathlon. Aber jetzt kann es auf jeden Fall dem Ende entgegengehen und ich freue mich.
Ja, tatsächlich habe ich jetzt auch wieder richtig Lust auf 73 WM oder schon, sagen wir mal so, weil jetzt natürlich so die Gedanken losgehen, wer könnte eine Rolle spielen jetzt von denen, die jetzt nochmal am Ende der Saison gezeigt haben, dass sie richtig gut drauf sind und was bedeutet das dann für die letzten Rennen? Ja, ich würde sagen, lass uns einsteigen, lass uns nochmal drüber sprechen, was ist passiert, wie war es und was bedeutet das? Und ich würde sagen, wir fangen mit den Frauen an, oder?
Die auf jeden
haben,
Fall.
Die haben sich als Erste in die Hitze gestürzt. Ja. Also ich habe es ja schon in der letzten Woche gemutmaßt und habe, als ich auf die in Anführungszeichen Anstoßzeit geguckt habe, da habe ich gedacht so, es ist wirklich die absurd heißeste Stunde des Tages, an dem es da losgehen soll. Und ich habe ein bisschen Mitleid gehabt auch.
Das habe ich auch nicht verstanden. Warum muss man in Dubai, wenn es da über 30 Grad ist, 30 Grad Wassertemperatur, warum startet man das Rennen in der Mittagssonne?
Damit auch in Amerika das ein paar Leute einschalten können.
Aber die Athleten.
Ja, das hat mich, das ist tatsächlich, da muss man wirklich sagen, wurde, ja, schätze ich mal, zugunsten, also die Hintergründe kennen wir dazu nicht, aber es liegt auf der Hand, dass man da versucht hat, so den, ja, sagen wir mal so, die Übertragungszeiten einigermaßen im Zaum zu halten. Muss man dann durch. Klar, wenn man Langdistanz macht, macht man den ganzen Tag Rennen, dann kommt man auch in die Mittagshitze. Aber das war, ich habe so ein bisschen, ja, wie gesagt schon.
Ich fand es gut, dass es beim Australian Exit Eis gab.
man hätte so einen Kübel mitnehmen können. So eine, dann wäre aber gut, wenn du im Wasserschatten schwimmst und dann so eine eiskalte Spur hinter sich hergezogen hätte. Das könnte man nochmal drüber nachdenken. Also, wir starten bei den Frauen. Jetzt helfen wir doch mal, ich muss mir hier mal eben die Seite aufmachen. Wer hat gewonnen, das ist klar. Taylor Knipp hat gewonnen.
Das weißt du noch.
Das weiß ich noch. ich weiß auch noch, dass sie vor Julie Deron gewonnen hat und vor Ashley Gentle.
Genau. Und ja, so ein bisschen, ich würde mal sagen, so ein bisschen eine Überraschung am Anfang des Rennens war, dass Julie Deron und Ashley Gentle den Sprung in die Spitzengruppe beim Schwimmen geschafft haben.
Ja, das zeigt wahrscheinlich, dass es dass beide wussten, okay, wir müssen, wir können die einfach nicht so weit weglassen und manchmal setzt das dann halt auch solche Leistungen frei, ne?
Also bei Julie Deron war das schon so, dass sie auf jeden Fall auch so in der Mitte der Gruppe sich aufgehalten hat, aber Ashley Gentle musste am Anfang richtig kämpfen, um da dran zu bleiben, also die war meistens ganz hinten und man hat schon an den Armzügen auch gesehen, dass sie da richtig fighten muss, um dann doch die Füße da zu halten, was ihr dann aber auch gelungen ist und es hat auch, die beiden haben dann so schon von Anfang an Taylor Knipp auch unter Druck gesetzt.
Möglicherweise aber auch gerade schon für Ashley Gentle, wenn man dann den Ausgang des Rennens kennt, tatsächlich auch schon ein Punkt, der schon zu viele Körner gekostet hat. Oder ich weiß nicht, da bin ich zu wenig Schwimmer oder gar kein Schwimmer und schon gar nicht auf diesem Niveau, um das einschätzen zu können. Ich kann eh nur eine Geschwindigkeit schwimmen, die aber ja offensichtlich, wenn es dann gelingt, dann da dran zu bleiben, wo letztendlich dann die Körner liegen geblieben sind, weiß man nicht, aber es spielt sicherlich mit rein.
Ich würde da auf jeden Fall recht geben, also diese Anstrengung direkt zum Anfang des Rennens, und wir haben es angesprochen, schon in der Hitze und auch in dem heißen Wasser, 30 Grad, Whirlpool-Temperatur, da schon von Anfang an oder am Anschlag zu sein, um so eine Schwimmleistung abzurufen, die in der Saison davor noch nie abgerufen wurde, das kostet auf jeden Fall einige Körner, und es hat mit Sicherheit dazu mit reingespielt, dass sie dann auf der Laufstrecke dann zwischenzeitlich auch mal eine Runde gehen musste.
Ja, und ich meine, du hast es gesagt, Taylor Knipp war dann quasi in einer, sagen wir, ungewohnten Situation. Das ist dann das, wie Taylor Knipp Rennen gestaltet, nämlich dann irgendwann aufs Rad steigen und in kürzester Zeit alle einsammeln, die ihr irgendwie gefährlich werden könnte. Das hat dann doch ein bisschen gedauert. Also da ist dann schon noch ein paar Kilometer mehr notwendig gewesen, um das zu schaffen.
Ja, genau. Ich glaube, sie hat erst so nach so 10 Kilometern auf dem Rad die Führung übernommen, musste sich auch erstmal noch ein bisschen durch das Feld arbeiten, weil sie auch in der ersten Wechselzone Socken angezogen hat und dann natürlich noch ein bisschen länger gebraucht hat, und konnte dann natürlich nicht so den Vorsprung rausfahren, was, glaube ich, auch so ein bisschen an dieser technisch anspruchsvolleren Radstrecke dann lag. Wir alle wissen, dass Taylor Knipp nicht gut Radfahren kann, aber technisch ausbaufähig auf jeden Fall ist.
Ich will dir tatsächlich da auch immer nicht zu nahe treten, weil ich meine, die hat ja in der WTCS und so weiter, muss die in Packs fahren und um Kurven und so. Das ist jetzt nicht, dass sie ihr Rad nicht beherrschen würde, aber man sieht halt schon im Vergleich zu den anderen, dass sie das mehr Mühe kostet, da letztendlich dabei zu sein. Ich glaube, deswegen tritt man ihr auch nicht zu nahe, wenn man da mit drauf guckt. Es ist allerdings beängstigend, wenn man überlegt, dass da noch Potenzial schlummert. Ja. Also ich habe zum Beispiel Cat Matthews gesehen auf Instagram, die hat die Tage davor so Turns geübt auf dem Parkplatz. Mhm. Ist halt immer rumgefahren, ne, zack, geguckt, wo lenke ich ein, um dann nochmal dieses Gefühl dafür zu bekommen. Also es scheint dann schon auch noch eine Rolle zu spielen.
Ja, aber dann hat sie es tatsächlich trotzdem schlussendlich geschafft, eine kleine Lücke rauszufahren. 2:45 betrug dann ihr Vorsprung in der zweiten Wechselzone, aber im Vergleich auf Ibiza ist sie noch 6 Minuten schneller gefahren als Deron und 5 Minuten in Las Vegas. Also da hat sie 3 Minuten ungefähr weniger Vorsprung gehabt. Was dann schlussendlich, wo man dann raus schlussfolgern konnte, dass der Vorsprung nicht reichen würde im Normalfall, weil Deron mindestens 3 Minuten schneller gelaufen ist als sie.
Ja, und auch Ashley Gentle hat ja schon gezeigt, dass sie solche Rückstände auch durchaus aufholen kann. Und da denke ich immer so, wenn ich dann Taylor Knipp gucke, wie sie auch bei den Wechseln dann irgendwie, und da siehst du dann, oder beziehungsweise bei Deron konnte man es dann sehen, wie schnell man so einen Wechsel tatsächlich durchführen kann, wenn man das, was heißt, wenn man es noch gewohnt ist, Taylor Knipp ist es ja genauso gewohnt von der Kurzdistanz, aber da bleiben dann schon auch tatsächlich, man könnte jetzt sagen, es sind nur Sekunden, aber Sekunden auf der Laufstrecke sind halt die wieder reinzuholen, ist einfach echt brutal. Also, naja, aber sie hat es geschafft. Sie ist als Erste raus, auch so, dass sie die nicht auf den Fersen hatte. Und dann hast du gesagt, normalerweise hätte man gesagt, es reicht nicht. Und es sah ja auch alles danach aus, als wenn es nicht reichen würde. Es schmolz und schmolz und schmolz zusammen, der Vorsprung, bis er nicht mehr schmolz und wieder größer wurde.
Ja, Gentle und Deron sind dann erstmal zusammen losgelaufen. Und Deron ist dann irgendwann ja von Gentle so ein bisschen wieder weggefallen. Und dann ist Ashley ja eigentlich nur alleine weitergelaufen und hat trotzdem auf den ersten 10 Kilometern eine Minute 45 aufgeholt. Und dann ist sie so ein bisschen eingebrochen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, ob es dann vielleicht einfach zu viel war. Also sie musste alles geben. Es führte keinen Weg drumherum. Und eigentlich wäre es noch in ihrem Interesse gewesen, Julie Deron mit nach vorne zu ziehen.
Ganz fiese Konstellation. Ja. Ne? Aber da bin ich auch wirklich immer überfragt. Sind solche Gedankenspiele dann überhaupt noch möglich? Oder kämpfst du sowieso nur übers Überleben? A. B. Um den Tagessieg und irgendwie dann das irgendwie ins Ziel zu bringen? Oder ist man da wirklich in der Lage zu sagen, so, ich muss noch eine mitnehmen, weil die muss auch noch an Taylor Nipp vorbei, damit ich hier insgesamt gewinne.
Ich glaube, du glaubst nicht daran. Ich glaube, du hoffst einfach nur, dass es aufgeht, wie es für dich passt.
Ja,
aber selbst wenn du dann deine Kontrahentin noch mit nach vorne ziehst, weil die dann noch vor Taylor Nipp landen muss, dann musst du die trotzdem noch schlagen.
Ja, genau.
Also, dann musst du immer noch das Rennen gewinnen.
Obacht, wen man mitzieht. Ja. Du ja, du nein. Bitte. So. Ja, also es kam dann tatsächlich so, dass es Taylor Nipp gelungen ist, mit wirklich ganz, ganz großem Fight irgendwie da vorne zu bleiben. Und großartiger Leistung. T100, ungeschlagen, bis zum Finale.
Und sie war auch das erste Mal jetzt wirklich unter Druck, auch ihren optimalen Lauf abzurufen. Das hatte sie ja vorher in einem Rennen noch nicht. Da hatte sie immer so viel Vorsprung, dass man eigentlich wusste, okay, das reicht, wenn jetzt nichts mehr passiert. Aber diesmal musste sie wirklich liefern.
Genau, und auch so hat sie ja auch, wenn ich es richtig erinnere, auch agiert, dass sie nie dann quasi noch gesagt hat, ich will unbedingt noch die beste Laufzeit und so weiter, ne? Sondern kontrolliert bisher gelaufen. Ja, und jetzt ging es halt wirklich darum, ja, letztendlich ist sie auch kontrolliert gelaufen, denn sie hatte ja keinen Einfluss darauf, was hinter ihr passiert, oder?
Ja.
Es hat auf jeden Fall gereicht, ja. Ja. Jetzt ist sie Weltmeisterin. Wieder einmal. 73, T100. Es spricht wenig dagegen, dass ihr das auch auf der Langdistanz gelingen könnte. Das haue ich jetzt einfach mal so raus irgendwie.
Bist du ja nicht der Einzige.
Ja, also ich meine, das ist, sie hat halt einfach bei ihrer Premiere gezeigt, dass sie total in dieser Reichweite ist. Und das war ja ein verrückter Auftritt da auf Hawaii damals ich unterhalte mich mit allen und jeden und es sah so aus, als wenn die auf einer Kaffeefahrt unterwegs ist. So. Ja. Da können wir später nochmal drüber sprechen, ist Taylor Nipp überhaupt schlagbar auf diesen kürzeren Distanzen? Wahrscheinlich schon, muss halt irgendwann jemand mal beweisen.
Maarten van Riel war auch nicht schlagbar. Ja. Irgendwann wird es passieren.
Ja. Das, und vor allen Dingen ist sie jetzt auch jetzt tatsächlich ja hier jetzt nicht so weit davon entfernt gewesen. Ja, das war auf jeden Fall ganz großes. Ganz, ganz, ganz großes Kino und Julie Deron dahinter schafft es auf Platz 2 vorzulaufen. Das ist ja auch eine phänomenale Karriere, die sie dahin gelegt hat in diesem Format.
Ja, auf jeden Fall. Also dann die Wildcards immer zu bekommen und dann so abzuliefern, 3 Rennen, 3 zweite Plätze. Leider immer hinter Taylor Nipp.
Ja, gut, dieses Schicksal, das ist nun mal so, ne? Das teilen viele. Und man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Also damit hat sie sich auf jeden Fall einen Vertrag für das nächste Jahr verdient.
Ja, und ja auch gesichert, da kommen wir vielleicht am können wir ja dann, wenn wir nochmal ein paar Namen durchgegangen sind, die Top Ten haben ja in der Gesamtwertung haben sich den Vertrag für nächstes Jahr verdient. Wir werden sehen, ob alle diesen Vertrag annehmen. Da können wir auch mal gleich drüber diskutieren, aber lass uns nochmal ein paar Namen durchgehen. Ashley Gentle haben wir gesagt, sie musste und sie hat und ich will das Wort Scheitern nicht in den Mund nehmen, aber es hat nicht funktioniert, es hat nicht gereicht, um das Unmögliche noch möglich zu machen. Aber ich meine, das ist halt, ich bin da sehr von fasziniert, wie bei diesem Format und bei der Dichte dieser Felder es wirklich dazu reicht. Man kann ja nicht mal von Fehler sprechen, ne? Aber wie das kleinste bisschen, ich bin hier nicht so gut wie du, schon dafür reicht, ja. Plätze zu verlieren. Auch im Rennen, aber auch genau andersrum, auch Plätze nach oben zu krabbeln, ne? Da ist ja einfach sehr, sehr viel Bewegung drin. Und fürs Podium hat es noch gereicht, aber wirklich auf der allerletzten Rille.
Mhm. Ja, also ich glaube, da spiegelt sich auch das wieder, was seit Monaten immer wieder Thema ist, dass einfach das allgemeine Leistungsniveau so rapide gestiegen ist in letzter Zeit und vor allem mit den ganzen Kurzdistanzlern. Man sieht das ja einfach anhand von Julie Durand oder anhand von Taylor Nipp, Taylor Spivey und Flora Duffy, die eigentlich auch immer konstant abgeliefert haben jetzt in den Rennen, wo sie dabei waren, dass das einfach immer schneller wird und dass die Mitteldistanz ist quasi die neue Kurzdistanz. Und du hast nicht so viel Fehlerspielraum, wenn du irgendwas falsch machst, dann ist es vorbei.
Ja, naja, du kommst quasi, also zumindest kommst du nicht mehr an die Spitze. Du kannst dann immer noch Punkte gut machen und kannst auch noch Plätze gut machen, aber dafür ist dann schon auch eine echte Top-Leistung nötig in einer der letzten Disziplinen, wenn dir der Fehler vorher passiert. Ja. Flora Duffy, du hast es angesprochen, man könnte jetzt sagen, so oh, fantastisches Rennen von ihr. Sie hat eher, wie sagt man, mixed emotions. Sie war sehr, sehr unzufrieden mit ihrem Radfahren. Eigentlich ja ihre große Stärke, ne? Wo man gedacht hätte, irgendwie so, da kann sie dann auftrumpfen. Stattdessen haut sie den besten Lauf raus, den schnellsten Lauf des Tages.
Ja, also für mich, also ich muss sagen, auf Ibiza, wo sie ja ihr erstes Rennen gemacht hat, hat sie mich so, ich will nicht sagen, enttäuscht. Aber ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Da ist sie ja nur Neunte geworden. In Anführungsstrichen nur Neunte. Aber ich glaube, so auch in Las Vegas und in, jetzt in Dubai musste sich, glaube ich, erstmal an die Distanz gewöhnen. Und das war ja auch ihre erste Mitteldistanz dann auf Ibiza. Und ich glaube, jetzt hat sie so ein bisschen schon, den Bogen raus. Aber natürlich, wie du gesagt hast, ihr Radfahren. Sie hat auf dem Rad 7 Minuten verloren auf Taylor Nipp. Das ist natürlich schon heftig. Dann aber natürlich den schnellsten Laufsplit. Ist die Frage dann, woran hat er gelegen?
Das
ist
immer die Frage. Absurd schnell, ne? Ja. 1:32 im Vergleich zu Taylor Nipp 1:26. Das ist also wirklich, wirklich schnell. Und ich glaube, bei Flora Duffy darf man auch einfach echt nicht vergessen, was die für eine Reise hinter sich hatte. Ne? Ich meine, dass die überhaupt in Paris an der Startliste stand, an der Startlinie war, war so ein Kraftakt, der wirklich Monate, über ein Jahr gedauert hat. Und alles andere als klar war. Ganz, ganz häufig hat sie an Karriereende gedacht und hat gesagt, es wird einfach nichts mehr. Und die hat es tatsächlich geschafft, da hinzukommen. Und ich glaube, von Paris dann diesen nächsten Schritt zu machen und zu sagen, okay, jetzt muss ich erstmal mich da wieder und ich muss mich ans Zeitfahrrad gewöhnen und muss erstmal gucken, dass ich damit überhaupt zurechtkomme und so weiter und da dann die Kilometer reinballer, um mich mit einer Taylor Nipp messen zu können, die beim Zeitfahren an den Start geht, bei den Spezialistinnen. Das braucht dann, glaube ich, ein bisschen und ich bin gespannt, was sie macht nächstes Jahr, ob sie Bock hat, das nochmal anzugehen. Ist auch schon, bei Athletinnen darf man das ja immer sagen, 37, also auch nicht mehr die ganz Jüngste im Vergleich zu Taylor Nipp dann zum Beispiel, die, jetzt gucke ich mal, wie alt ist sie, 25 glaube ich, ne? 26. Für was es da reichen kann und welche Richtung das gehen kann. Also Flora Duffy ist auf jeden Fall, glaube ich, für die Distanz, das ist auf jeden Fall, ich glaube, das liegt dir.
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, in Los Angeles 28 startet sie nicht.
Das sagst du jetzt so einfach.
Das kann natürlich passieren.
Ja, man weiß das nie. Ich habe ja schon letzte Woche erzählt, Cameron Wolf, dem spukt das noch durch den Kopf. Also man weiß nie.
Aber dann mit den ersten 3 Mitteldistanzen in der Serie mit den weltbesten Athletinnen so abzuliefern, dann auch und im Gesamtranking dann auch auf den 5. Platz zu kommen, Hut ab.
Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz, ganz stark. Ganz stark fand ich auch Imo Simmons, die noch ein bisschen abgerutscht ist am Ende, zwischendrin wirklich, wirklich gut gezeigt hat, dass sie vorne dabei ist, hat noch ein Penalty gekriegt, 30 Sekunden weil dir die Flasche in Anführungszeichen, sag ich jetzt mal, runtergefallen ist.
Es sah schon so aus, als wäre sie ihr runtergefallen.
Das sah so aus, aber sie wusste einfach...
Unterstellst du ihr?
Nein, ich unterstelle ihr keine Absicht, aber ich unterstelle ihr, dass sie keinen Platz gefunden hätte, wo sie die hätte hintun sollen. Und bei den ganzen Versuchen, sie irgendwas damit zu machen, ist sie halt aus der Hand gefallen. Nein, ich unterstelle ihr das ganz und gar nicht, dass sie die absichtlich weggeworfen hat. Da war ja auch eine Kamera dabei, wäre sehr schön blöd gewesen, wenn sie es gemacht hätte. Aber das war natürlich... Ja, ganz blöde Situation, in der sie sich da befand. Du hast die Zone verlassen, du hast das Ding noch in der Hand. Du darfst sie nicht vorne reinstecken, das wäre noch gegangen. Hinten ist der Anzug zu eng, du kommst da nicht hin mit dem Aerohelm. Außerdem musst du noch Radfahren bei der ganzen Geschichte. Ja. Vorne zwischen den Armen steckt schon eine Flasche. Ja, dann fällt die halt irgendwann runter, da kannst du halt nichts machen. Ja, aber ein bisschen bitter. Und auch sie dann letztendlich enttäuscht vom Ausgang, dass sie dann doch eben, ja, am Ende dann eben dann da nicht mehr mithalten konnte. Und dann auch so ein bisschen, ein bisschen durchgereicht, ist das zu böse?
Nee, es ist die Wahrheit.
Ja, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass Imo Simmons dieses Jahr ganz, ganz respektable Ergebnisse tatsächlich da eingefahren hat, wo ich hätte sie jetzt so auch auf der Distanz gar nicht so gedacht, dass das ihr so gut liegt. Ich habe immer gedacht so, ja klar, Mitteldistanz, gute Läuferin und so weiter, und dann habe ich gedacht, aber auch dann nach ihren ersten Langdistanzen, das ist vielleicht das, wo sie, wenn sie es richtig zusammenkriegt, richtig, richtig punkten kann. Aber auch hier absolut konkurrenzfähig.
Tatsächlich hat sie seit 2021 schon gar keine Langdistanz mehr gemacht.
Also ja, weil sie ja auch unfassbar lange dann auch weg vom Fenster war.
Ja.
Mit Corona und so weiter, dann hat sie ja sich offensichtlich darauf besonnen.
Also ich würde sagen, in London ist ihre Taktik auf jeden Fall ausgegangen. Da war sie ja auch als Erste vom Rad und hat ja auch auf dem Rad viel Druck gemacht und ist da auch die schnellste Radzeit gefahren, natürlich. Da hat es dann noch für einen zweiten Platz gereicht, weil Lucy Charles Barkley auch aufgeben musste.
Ja, das weiß man ja immer dann nicht.
Aber da hat es gereicht. In San Francisco ist sie auch Vierte geworden.
Ja,
also,
und dann mit diesem
immer
grandiosen Schwimmmove.
Ja.
Wo sie auf einmal alleine am Strand stand.
Das war richtig krass.
Ja, das war schon gut. Von daher ja auch ein tolles Ergebnis für sie, und das gleiche gilt, glaube ich, für Cat Matthews, die vielleicht, also die mit einem weiteren sehr, sehr guten Rennen gezeigt hat, dass sie weiter auf Kurs ist und dass es vielleicht möglicherweise doch einer gelingt, auf allen Hochzeiten zu tanzen, und am Ende, obwohl eingecashed hat sie schon richtig, da kann man ja nicht jetzt schon einen Haken hintermachen, aber sie hat ja mit der 73 WM noch ein ganz, ganz großes Ziel noch vor sich. Und da gibt's noch mal Punkte, da gibt's noch mal Kohle, da steht die Ironman-Serie noch mal im Vordergrund, einfach um da diese Serie zu gewinnen und die zu sichern. Und die Chancen sind fantastisch. Und gleichzeitig hat sie es geschafft, bei der Ironman-WM auf der Langdistanz mega da zu sein und Ironman zu gewinnen und so weiter. Also diese Saison ist außergewöhnlich.
Ja. 3 Ironmans hat sie gemacht, 2 erste Plätze und dann der 2. bei der WM. Dazwischen noch die ganzen Mitteldistanzen. Die T100 Series natürlich. Dann ist sie in Tallinn auch noch gestartet bei der 73 WM und hat jetzt in der Ironman Pro Series auch nur 200 Punkte Rückstand auf Jackie Herring.
Ja, und kann aber noch ein komplettes Rennen einbringen. Die Chancen sind wirklich sehr, sehr, sehr gut, dass sie, wenn sie da ins Ziel kommt, in den Bereichen, in denen Katrina Matthews normalerweise ins Ziel kommt, dann wird sie die gewinnen. Und das ist ja noch nicht, also da können wir ja nochmal drüber sprechen, wer denn wohl so ihre Konkurrentin sein können, aber sie schielt schon auf den Titel. Das ist, glaube ich,
ja, auf jeden Fall
das große Ding
und
auch.
Dann hat sich ihre Saison auf jeden Fall voll ausgezahlt, wenn man sie erstmal als Langdistanzathletin betrachtet, sage ich mal. Dann hat sie die Ironman Pro Series gewonnen.
Ja.
Noch nicht, aber wahrscheinlich.
Ja.
Und hat sich dann noch einen Vertrag fürs nächste Jahr für die T100 Series gesichert, was eigentlich ein voller Erfolg ist,
ja,
wenn man es so betrachtet.
Mega Erfolg, und das ist ja auch tatsächlich auch wirklich die glaube ich, oder? Die einzige, der das gelungen ist letztendlich, ne? Wo man sagen kann, dass es dahingehend komplett aufgegangen, dass sie da alles erfüllt hat. Und ja, das sieht man ja an den Kommentaren auch aus ihrem Umfeld und so weiter, dass sie sich da auch super wohl gefühlt hat. Ich bin gespannt, wie das dann nächstes Jahr weitergeht, wie da die Entscheidungen fallen. Also das wird ja noch, werden viele halt irgendwie diese Entscheidungen treffen müssen von denen, die vorne sind. Nehme ich den Vertrag an? Will ich das machen oder nicht?
Bei den Männern hat sich Patrick Lange zum Beispiel konsequent dagegen entschieden.
Genau, der hat gleich direkt gesagt, er macht das nicht, also dieses Jahr schon nicht, und ist dabei geblieben und hat gesagt, irgendwie so auch, das interessiert, also ich glaube wörtlich, weiß nicht, ob es jetzt das wörtliche Zitat ist, aber er hat gesagt, interessiert mich überhaupt nicht. Wer sind die 10? Komm, hau mal raus. Wer hat einen Vertrag, wenn er will? Kann er den Stift nehmen und drunter schreiben, ich bin dabei.
Natürlich die Weltmeisterin Taylor Nipp, Ashley Gentle, Julie Durand, die Kandidatin, die immer genannt werden quasi. Cat Matthews haben wir angesprochen, Flora Duffy, Lucy Byram, die auch immer so ein bisschen unterm Radar fliegt, habe ich das Gefühl, die auch als Hotshot noch einen Vertrag bekommen hat, quasi wegen außergewöhnlicher Leistung, die sie für die Serie qualifizieren. Laura Philipp als 7. India Lee, die das Rennen in Miami gewonnen hat, Imogen Simmons, haben wir drüber gesprochen, und Paula Finlay als letzte Athletin.
Ja. Was glaubst du? Wer sagt, ich bin dabei, und gibt es auch welche, die sagen, ich bin nicht dabei?
Also ich würde sagen, die ersten 4 sagen auf jeden Fall, sie sind dabei. Also Nipp, Gentle, Durand, von denen man eigentlich ja die Mitteldistanz gewohnt ist. Ich denke, Taylor Nipp wird auch eine Langdistanz nächstes Jahr machen. Bei Ashley Gentle weiß ich das immer nicht, weil irgendwie, ich weiß nicht, ob die jemals eine Langdistanz machen wird.
Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich glaube,
Julie Durand hat mir erzählt, dass sie auf jeden Fall in Nizza starten möchte und wird. Die hat auch schon eine Langdistanz gemacht vor ein paar Jahren in Italien. Die muss quasi nur noch die Quali einfahren. Und ich glaube, Cat Matthews hat gezeigt, dass sich das lohnt, und die macht das einfach nochmal.
Ja, die große Frage wird halt sein, wir wissen ja schon, dass es mehr Rennen sein werden in der Serie, und man munkelt so aus Athletenkreisen, die Athleten wurden darüber, so sagt man, informiert jetzt schon, also quasi was die Bedingungen sind fürs nächste Jahr, öffentlich sind sie noch nicht, aber es ist davon auszugehen, dass es mehr Rennen werden, die man einbringen muss. Und dass die Zahl sich einfach erhöht aufgrund der dann 9 oder 10 Rennen, die es geben soll. Was es natürlich schwieriger machen wird. Also diesen Ritt, den Cat Matthews da hingelegt hat, in beiden Serien zu performen, ich bin mir nicht sicher, ob das möglich wird. Also es sagen zwar immer beide, sowohl die PTO als auch Ironman, natürlich sind wir nicht exklusiv. Jeder darf machen, was er will, und jeder kann überall auf allen Hochzeiten tanzen. Aber sie drängen dann, glaube ich, dann schon, oder vor allen Dingen dann auch jetzt dann die PTO mit ihrem Angebot, mit der Güte ihres Angebots, die Athletin dahin, dass sich vielleicht doch in diese Richtung zu entscheiden. Aber es geht natürlich nach Hawaii nächstes Jahr. Was macht dann der Laura Philipp? Ne? Sagt die, ich will, ich meine, das liegt ja, also für mich würde ich sagen, liegt das ja auf der Hand, dass sie auf Hawaii zeigen will, was sie kann auf der langen Distanz. Und es wird darauf ankommen, welche Bedingungen die PTO an ihre Athletinnen und Athleten stellt. Denn wir haben auch in diesem Jahr gesehen, nicht alle haben ihre Verträge erfüllt, eine ganze Menge sogar nicht. Und es waren auch Athletinnen und Athleten dabei, die ganz deutlich gemacht haben, ich finde das gut, dass ich in dieser Serie dabei bin, aber ich werde nicht bei jedem Rennen, bei dem ich hier bin, Vollgas geben. Das hört sich jetzt so bescheuert an, aber das sind nicht alles meine Prioritäten, sagen wir mal so, weil die teilweise so nah an anderen Rennen liegen, wie der Ironman-Weltmeisterschaft, wo einfach klar ist, dass ich da mehr, das ist mein A-Rennen, und ich bin jetzt hier dabei, weil ich, das hat natürlich, sagt so niemand und schreibt irgendwie das da einen Kommentar, ich bin da nur, weil ich da sein muss. aber es ist ja de facto dann dann so, was auch überhaupt nicht verwerflich ist. Ne? Wenn man da das Geld mitnehmen kann, dann ist das ja auch gut. Und ja, ich frage mich halt, ob das im nächsten Jahr noch möglich sein wird. Also ich bin gespannt, ob da tatsächlich alle unterschreiben und wie es dann auch weitergeht. Also wer noch so dazu kommt, aber ja, das ist noch Zukunftsmusik.
Natürlich kann man sagen, wir wollen die Athleten nicht den anderen Veranstaltungen wegnehmen oder so, wir wollen uns nicht im Weg stehen, aber am Ende will man ja trotzdem doch, dass die besten Athleten bei einem starten und nicht bei der Konkurrenz.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen glaube ich auch, dass dieses, aber lass uns, wenn wir die mit den Männern durch sind, nochmal darüber. Da hätte ich so ein paar Punkte, wenn man so die Serie bewertet. Das können wir ja vielleicht im Nachgang nochmal. Wollen wir über die Männer sprechen? Oder haben wir noch wen vergessen bei den Frauen, wo man noch drüber. Die Deutschen müsste man vielleicht noch nennen.
Ja, Laura Philipp, haben wir ja gesagt, ist auf Platz 7 im Gesamtranking dann gelandet. Anna Haug auf Platz 13, hat die Top 10 also knapp verpasst. Ist einfach nicht ihre Distanz, würde ich sagen.
Ja, das kann man, glaube ich, so nicht.
Oder es ist nicht ihre Distanz, aber es ist vielleicht nicht.
Das kann ich so nicht stehen lassen.
Auf jeden Fall.
Ich hab sie in Ibiza gesehen, wie sie alle platt gemacht hat, die da an den Start gegangen sind.
Recht.
Und das war hundertprozentig ihre Distanz.
Es war aber auch ein Scheißjahr einfach für sie.
Genau, es war einfach nicht ihr Jahr. Und auch das kann man natürlich nicht komplett so sehen, weil ich meine, haben wir denn alle schon vergessen, dass Anna Haug die Weltbestzeit aufgestellt hat diesen Sommer? In einer phänomenalen Weise, wo man gesagt hat, so irgendwie so, ja, jetzt schiebe ich halt noch rot rein, eigentlich bin ich nicht fit, aber ja gut, so, ne? Wir müssen mal gucken, irgendwie, vielleicht liegt mir am Herzen. Und dann haut sie da einen raus und dann danach ging es aber auch wieder bergab. Also sie hatte hart zu kämpfen, hat sich auch so geäußert, also wirklich, sie hat von einer schwierigen Saison gesprochen. Was für eine Absurdität, ne? In einer Saison, in der sie die Weltbestzeit aufstellt und nur durch Pannenpech ausgebremst wird.
Weil sie auch quasi bei jedem Rennen außer in Rot krank war, gefühlt. Also die erste Jahreshälfte war sie komplett krank, konnte da nichts machen. Dann war sie für Rot fit, einigermaßen. Und auch in Lanzarote, als sie da gewonnen hat. Dann ist sie nach Rot wieder krank geworden vor London, hat London dann trotzdem gemacht, ist dann nach London noch kränker geworden. Also schlechter kann es eigentlich gar nicht laufen.
Ja, hat dann in Nizza mega Pech gehabt mit ihren Platten.
Ja.
Ja, und musste von da aus dann irgendwie zusehen, dass die Saison zu Ende geht.
Hatte dann in Las Vegas wieder einen Platten.
Ja.
Back-to-back-Platten.
Das war schwierig. Ja.
Ja. Anne Reischmann als Wildcard mit 2 Rennen, die sie einbringen konnte, auf Platz 20 gelandet. Also kriegt noch 15.000 Euro Dollar Bonus.
Ja.
Und das waren alle deutschen Athletinnen.
Ja. Also, da an der Spitze eher durchwachsen. Aber auch vielleicht so zu erwarten.
Mich hätte noch interessiert.
Jetzt muss ich mich wieder selber. Also, Anna Haug habe ich tatsächlich deutlich weiter vorne gesehen. Und bin ich auch überzeugt, dass das in ihr drin ist. Bei Laura Philipp muss man es umdrehen. Da hat man gesehen, was halt dieses Taktieren, spät in die T100-Saison einsteigen und so weiter, was ihr das gebracht hat im Hinblick auf Nizza.
Ja.
Das war eine ganz klare Abwägungssache, wo da die Reise hingeht. Und von daher ist auch ihr Plan perfekt aufgegangen. Hier doch durchaus konkurrenzfähig sein, das muss man ja, letztendlich muss man das ja so sehen. Ich meine, wenn man dann da landet auf dem Niveau, aber eben dann reicht es nicht um Sieg. Aber das hat sie auch selber sich so jetzt geäußert, das hat sie auch so nicht erwartet.
Ja. Mich hat noch interessiert, was Caro Pole bei so einem Rennen gezeigt hätte. Sie hätte ja auch eine Wildcard bekommen für Ibiza, ist dann aber leider krank geworden und konnte nicht starten.
Ja.
Ich glaube, die wäre auch eine Athletin für einen Vertrag nächstes Jahr.
Holt sie sich den möglicherweise durch ein fantastisches Abschneiden bei der 73-WM, denn letztendlich ist das ja ihre Strecke, ihr Ding, aber sie bekommt natürlich auch brutale Konkurrenz wahrscheinlich, ne? Ohne das jetzt natürlich schon exakt wissen zu können, wer da an den Start geht und wer da fit an den Start geht, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine extrem interessante 73-WM wird.
Auf jeden Fall. Ja. Aber ich sag mal so, Caro ist auf Platz 15 der Weltrangliste. Sie ist die erste Athletin, die noch nie bei einem T100-Rennen gestartet ist, wenn man nach der Weltrangliste geht. Also es ist eine logische Schlussfolgerung, würde ich sagen.
Ja, also genau, es sind 20 Plätze wieder zu vergeben. 10 gehen über die schon angesprochene Wertung hier, die Abschlusswertung. Dann soll es wohl ja wieder 6 Plätze geben, die dann über das Ranking folgen würden. Das wäre in diesem Fall so, wobei sich auch da ja noch theoretisch noch was tun kann. Ja. Es wird wieder Hotshot-Verträge geben und da muss man mal tatsächlich gucken, in welche Richtung die PTO sich da bewegt. Auch bei den Männern sehr, sehr interessant. Ne? Wer wird damit ausgestattet? Wer kann da zuschlagen? Auch da wird es, glaube ich, auch von der 73 WM abhängig sein, auch um zu gucken, dass wenn sowas ist wie letztes Jahr mit Rico Bogen, ne, dass auf einmal jemand überraschend den WM-Titel holt, kann man nach wie vor, glaube ich, so sagen. Aber
es kann alles passieren.
Ja, genau. Dann werden wir mal schauen.
Ja.
Wir sprechen gleich über die Männer, aber bevor wir das machen, machen wir ein weiteres Mal Werbung. Die heutige Folge wird nämlich präsentiert von Delius Klasing, dem Delius Klasing Verlag. Denn mit dem neuen Buch Triathlon 45+ von Athletikcoach Ulrike Syring und Sportwissenschaftler Mike Anlauf werden alle relevanten Aspekte der altersentsprechenden Triathlon-Vorbereitung beleuchtet. Der Kollege kann sich entspannt zurücklehnen, den geht das noch nicht an, aber mich interessiert das. Ich bin da mittendrin in der Zielgruppe. Also, um was geht's? Nämlich um die sportlichen Ziele auch im höheren Athletenalter zu erreichen und zudem gesund zu bleiben, stellen sich ganz besondere Anforderungen an das Training. Praxisnah mit anschaulichen Beispielen und vielen Tipps zu Zeitmanagement, Ernährung, Verletzungsprophylaxe und psychologischen Aspekten geht das Buch dieses Thema an. Außerdem verraten uns Daniel Unger, Thorsten Schröder, Hartwig Töne und viele weitere Namen des Sports ihre Do's und Don'ts rund um den Triathlon. Und wer sich für dieses Thema interessiert, Triathlon 45+, der Titel des Buchs, der geht auf shop.delius-klasing.de und zieht sich diesen Titel. Da gibt es den nämlich zu kaufen und auch eine weitere Auswahl an Triathlon-Büchern. Und natürlich gibt es das Buch auch im Buchhandel, wer es lieber oldschool mag. Also, Triathlon 45+, das neue Buch von unserem Athletikcoach Ulrike Syring und Sportwissenschaftler Mike Anlauf vom Delius Klasing Verlag. Und alle Infos zu diesem Buch gibt es auch noch in den Shownotes. Das Rennen der Männer. Die konnten schon einen Blick drauf werfen und konnten sich das schon mal angucken, was für ein Gemetzel man da veranstalten kann. Und haben sich gedacht, da machen wir doch ganz genauso. Wir hauen uns auch richtig auf die Glocke, damit das hier ein schönes, spannendes Rennen wird.
Und das haben sie getan. Ich würde sagen, es war am Anfang ein ähnlicher Verlauf wie auch bei den Frauen. Also es ist schon eine größere Spitzengruppe auch, wo natürlich alle schnellen Schwimmer drin waren. Also Maarten van Riel, ganz klar, Justus Nieschlag, über den wir vielleicht auch gleich nochmal ein Wort verlieren können.
Ja.
Friedrich Funk war auch dabei.
Ja.
Was für ihn natürlich auch eine sehr gute Ausgangsposition war, dann natürlich Rico Bogen, der einfach ein starker Schwimmer ist. Und Alistair Brownlee, der mal wieder einen rausgehauen hat.
Ja, der ja gar nicht anders kann, das haben wir ja schon so oft gesagt, als in einer guten Position zu sein nach dem Schwimmen und auch nach dem Radfahren. Es geht einfach nicht anders. Und dann muss man gucken, was dann so passiert. Ist kein Geheimnis mehr, Maarten van Riel, wir haben es gesagt, hat es geschafft. Rico Bogen auf Platz 2, Alistair Brownlee auf Platz 3. Ein überraschendes Podium? Ich finde, das kann man bei diesen Feldern fast gar nicht sagen, weil du findest ja für jeden Argumente, warum er da vorne reinkommen kann. Und es ist einfach zu eng für alle vorne. Irgendjemandem muss irgendwas passieren, damit es nicht passiert.
Also aber ein überraschendes Podium würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Weil, also dass Maarten van Riel vorne landet, das war jetzt nicht so überraschend, das kennen wir schon. Und auch, dass Rico Bogen Zweiter wird, fand ich jetzt auch nicht so überraschend, auch wenn man immer gesagt hat, oh, er kann nicht in der Hitze performen und so. Das war halt genau das, was er auch wusste, dass man das über ihn sagt und dass es vielleicht auch seine Schwäche ist, wo er sich dann auch natürlich speziell dann darauf vorbereitet hat. War nochmal im Trainingslager auch auf Gran Canaria, meine ich, und hat dann nochmal einen großen Block gemacht und natürlich viel Hitzeanpassung. Und er hat es hingekriegt.
Ja.
Und auch Alistair Brownlee hat schon auf Ibiza auch gezeigt, dass er nicht immer hochgeht, ist da Vierter geworden und dass er dann den Podiumsplatz holt, war dann auch quasi nur eine Frage der Zeit.
Ja. Ja, lass uns die Leute durchgehen. Martin van Riel mit, kann man sagen, eiskalter Vorstellung, oder? Der war genau immer da, wo er sein wollte während des Rennens. Und ich hatte auch so das Gefühl, als er dann letztendlich mit Rico Bogen alleine unterwegs war, war das auch genau die Situation, die er haben wollte, und hat sich das genau zurechtgelegt. So sah es zumindest aus. So, und dann irgendwann, dann gebe ich ihm einen mit und dann laufe ich das Ding ins Ziel.
Es war einfach 1:1 der Rennverlauf von San Francisco. Bogen und Van Riel vorne raus. Kyle Smith läuft dann auf die beiden auf. Musste dann leider den kürzeren ziehen und abreißen lassen. Ist ja eh nicht so ein Typ, der gut mit Hitze zurechtkommt. Was ihn dann wahrscheinlich auch den Podiumsplatz gekostet hat. Aber ich glaube, Van Riel war auch so ein bisschen erleichtert, als Smith dann weg war, weil er wusste, okay, den Bogen, den kriege ich im Sprint schon irgendwie geschlagen.
Ja, ich glaube, das Selbstbewusstsein hatte er einfach.
Ja, auf jeden Fall.
Und auch gar nicht unbedingt im Sprint. Ich glaube, er wusste zu dem Moment auch schon, ich muss den gar nicht im Sprint loswerden, den schüttel ich vorher ab.
Ja.
Da gebe ich ihm einen mit und dann bin ich weg.
Was er ja dann auch gemacht hat.
Fantastisch. Also ja, wer sowas kann, der steht zurecht da und hat sich den Weltmeistertitel geholt. Ne?
Zweimal attackiert, zweimal erfolgreich. Beim ersten Mal Smith abgeschüttelt, beim zweiten Mal Bogen und dann war das Ding durch.
Ja, also faszinierende Karriere jetzt auf den längeren Distanzen man kann es immer nur wieder sagen, eine Enttäuschung für ihn persönlich, so hat er sich ja selbst geäußert bei den Olympischen Spielen, vor allen Dingen auch deswegen enttäuschend, das hat er jetzt im Zielinterview auch nochmal gesagt, weil er und das kann er ja natürlich besser beurteilen als alle anderen. Und warum sollte er das da sagen? Er sagt, er wusste einfach, was er drauf hatte. Und er konnte es einfach an diesem Tag in Paris nicht zeigen.
Ja.
Oh, das hat ihn gefuchst.
So ist das bei Championship-Rennen immer. Es gibt nur dieses eine Rennen. Man kennt es von der Ironman-WM, man kennt es von der World Triathlon-WM. Ja,
und aber bei Olympia natürlich nochmal vierfach bitter, weil du eben nur alle 4 Jahre im Normalfall die Chance hast, das zu machen, oder dann eben auch gar nicht mehr, weil du einfach die Altersstruktur sprengst irgendwann und dann einfach klar ist, okay, das ist mein letzter Versuch und das ist dieser eine Tag, an dem das funktionieren muss. Hier hat es nicht funktioniert, aber wie hätte er sich besser trösten können, als mit dem, was er dann danach gemacht hat? Krasse Auftritte hingelegt, auch schon in Vegas mit Jelle Gensler, die sich dieses Battle da geliefert, aus dem er zwar als Zweiter hervorgegangen ist und damit dann eben seinen unschlagbaren Nimbus eingebüßt hat, aber was soll ihn das interessieren, wenn er jetzt hier das Ding abräumt und Weltmeister wird?
Trotzdem noch eine 88% Siegquote auf der Mitteldistanz. Ist zwar nicht ganz so gut wie 100%,
ja.
Das ist richtig, aber...
Er kann jetzt ja weiter daran arbeiten, die wieder gen 100%, die wird er nicht mehr erreichen, aber er kann daran weiter arbeiten, dass er in die Richtung geht.
Er hat eine 100% Podiumsquote.
Ja, das ist doch schon mal, was. Ja, also wirklich, wirklich, wirklich gut. Am Ende dann den schnellsten Lauf des Tages hingelegt. Klar, hat sich abgesetzt. Dadurch dann, eben... nicht weit, aber die entscheidenden Sekunden vor Rico Bogen geblieben und damit eben diesen Titel eingesammelt. Das wird, glaube ich, noch sehr, sehr gut, weil wenn der sich jetzt committed, und das macht er ja, das hat er ja gesagt, ne, der Wechsel hat stattgefunden auf die längeren Distanzen, ich sage bewusst Distanzen, das will er sich jetzt geben, T100 Weltmeister ist er schon. Und er steht auf einer weiteren Startliste.
Am Wochenende sehen wir wieder beim Ironman Cozumel.
Ja, da steht er und es geht die Geschichte, dass er da auch am Start sein wird.
Da ist er auf jeden Fall am Start.
Ja. Und warum macht man das? Klar, ist schön auf Cozumel, ist auch schnell auf Cozumel. Also auch gut, wenn man da eine Langdistanz macht, die ist nämlich schnell vorbei. Und was noch gut ist auf Cozumel, ist, dass es 5 Slots gibt für die Ironman-WM in Nizza.
Das sind viele.
Das sind sehr viele. Und wenn man so schnell ist wie Martin van Riel, dann erinnern wir uns an einen gewissen Christian Blummenfeld, der auch damals da seine Chance genutzt hat und gesagt hat, so dieses Langdistanz-Ding, das werden wir mal ausprobieren und werden mal gucken, wie schnell man da als Kurzdistanzler so sein kann. Und er war so schnell wie nie jemand zuvor über die Langdistanz.
Bis Sonntag.
Ja, wir haben uns schon angeguckt. Möglicherweise, das wäre ein Ding. Maarten van Riel mit neuer Weltbestzeit auf der Langdistanz. Mit großem Geschrei und Rückenströmung dann wieder. Aber schauen wir mal. Es klappt ja nicht jedes Mal. Es haben ja auch schon andere, auch Magnus Ditlev ist schon auf Cozumel am Start gewesen und hat da die Zeit von Christian Blumenfeld nicht schlagen können. Also das ist nicht so, dass man das da geschenkt bekommen würde.
Das ist richtig. Es ist auch ein brutales Rennen einfach mit der Hitze und der Luftfeuchtigkeit da. Also das muss man auch schon erstmal hinkriegen.
Aber da haben wir jetzt ja gesehen, das kriegt er hin.
Das kriegt er hin. Also wenn es nicht wieder in Strömen regnet und Pfützen auf der Radstrecke sind, wie es 21 der Fall war, dann könnte es ein schnelles Rennen werden.
Ja, also da behalten wir mal die Augen auf. Das wäre natürlich für ihn das eine coole Geschichte, wenn irgendwie dadurch ja alle Türen offen sind dann fürs nächste Jahr. Ne? Wenn du quasi eine Quali in der Tasche hast, bist Weltmeister hier, hast den Vertrag für die T100 in der Tasche, kannst du machen, was du willst. Und es kommt ja auch noch die 73-WM, also auch da sind Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob er sich das dann geben kann. Das wird man dann sehen. Das ist ja alles sehr, sehr nah beieinander. Aber ja schauen wir mal. Wird spannend. Wer auf jeden Fall bei der 73 WM am Start sein will, ist Rico Bogen. Denn der hat da einen Titel zu verteidigen.
Das ist richtig.
Ja, also einfach auch wieder cool zu sehen. Und das, was ich vorhin über Alistair Brownlee gesagt habe, das gilt für Rico Bogen natürlich ganz genauso. Ich meine, der ist einfach so ein guter Schwimmer, dass er vorne damit aus dem Wasser kommt. Und dann kann er das auf dem Rad auch in jede Flucht quasi kontern und dabei sein. Und das fand ich auch interessant zu sehen auf der Radstrecke, wie sie dann, wenn du dann gesehen hast, okay, jetzt geht einer nach vorne, Frederik Funk hat sich dann an die Spitze gesetzt und so weiter, und er gesagt hat so, nee, ich gehe auch mit, ich setze mich auch mal wieder nach vorne, ich bin dabei, ich sitze das hier nicht aus oder so, ne, sondern der ist da voll mit dabei. Und dann war eben die große Frage, was passiert beim Laufen, ne? Ist er in der Lage, das durchzustehen, ja oder nein? Die Antwort lautete ja. Ja. Hat gezeigt, dass das kann, hat auch im Ziel gesagt, dass es ein Antrieb war, dass Menschen an ihn gezweifelt haben. Und ich fand ganz schön einen Kommentar von Maarten van Riel, der unter seinem Post, dass er gesagt hat, ja, ich kann es doch in der Hitze, hat er geschrieben, the Iceman became the Fireman. Fand ich sehr, sehr gut. Ja, jetzt hat er gezeigt, er kann bei Kälte Titel holen, er kann konkurrenzfähig sein bei Hitze, kann da Leute abstellen und am Start sein. Also ganz, ganz, ganz stark von Rico Bogen. Und das in seinem Alter, da ist einfach noch so viel Karriere vor ihm und so viele Möglichkeiten. 24 Jahre alt, 2000 geboren, meine Güte.
Wer im Jahr 2000 geboren wurde. Junge, Junge, Junge.
Oh, wow. Ja, da ist alles drin. Man hat ja natürlich auch nach seinem WM-Titel so ein bisschen, ja, da war so die Frage, da ist er so ein bisschen ja dazu gekommen. Ich glaube, auch er selber hätte nicht gesagt, ich bin hier der Top-Favorit auf den WM-Titel, aber er hat seine Chance damals genutzt, war in der Lage, das durchzustehen vorne, das Tempo, was er angeschlagen hat. Und man hat sich dann schon gefragt, was macht er da draus? Ne? Weil irgendwie so früh auf einmal als Weltmeister dazustehen und trotzdem immer noch irgendwie als Außenseiter, weil so die Welt das noch nicht so richtig mitbekommen hat, dass du in der Lage bist.
Und dann ist immer das Gerede vom One-Hit-Wonder und so.
Ja,
und
ja, ja, genau.
Er hat auf jeden Fall bewiesen, dass er das nicht ist, dass er Teil der Weltspitze ist, ganz klar, und auch weiterhin ein Favorit auf den 73-WM-Titel.
Ja, wobei natürlich, und das gehört dann auch zur Wahrheit dazu, kein weiterer Sieg rausgesprungen ist dieses Jahr, ne? Aber natürlich hat er sich auch immer mit richtig mit richtig Konkurrenz gemessen, ne? Und da war immer richtig, richtig Alarm.
Und ich finde, er ist auch so ein Racer, so ein bisschen wie Sam Laidlow. Entweder ganz oder gar nicht. Also er geht immer Vollgas, und wenn es nicht reicht, dann reicht's nicht, aber manchmal geht das auf und dann wird man halt 73-Weltmeister.
Ganz genau. Und eben deswegen, das bleibt in dieser Hinsicht, bleibt es natürlich auch so, weil das wird er nicht ändern. Wer es jetzt hier geändert hat, ist tatsächlich der Dritte im Bunde, Alistair Brownlee. Ich würde mal sagen, ich habe mir hier notiert, wird vom Pech zur Vernunft gezwungen. Also ich meine, vorne nach dem Schwimmen, vorne beim Radfahren mit dabei, das haben wir alles schon gesehen von ihm. Und dann verliert er seinen Radschuh. beim Absteigen.
Seine Flasche auch noch in der ersten Wechselzone.
Aber ich dachte, das wäre sein Radschuh gewesen.
Nee, seine Flasche hat er in der
auch
ersten
das,
verloren.
Achso, ja, genau, das auch noch. Da hat er auch schon Zeit, genau. Und dann, ja. Das heißt, und durch dieses Missgeschick, weil den muss er natürlich aufheben, weil sonst Littering und Zeitstrafe und so weiter, geht ja nicht, muss alles in die Box. Und das wusste er, aber er kann sich noch nicht eine Zeitstrafe einhandeln, aber eben den Verlust. Und das führte eben dazu, dass er eben diese Spitzengruppe, die dann losgerannt ist vorne, dass er die verpasst hat. Und wer weiß, wofür das gut war. Denn, also er hat sich jetzt im Nachgang selber so geäußert, dass er wusste, dass er nur sein eigenes Tempo gehen kann. Er spricht davon, dass er seit Ibiza struggelt mit Gesundheit und immer wieder irgendwas gewesen und fast keine Intensitäten trainieren können und so weiter und so fort. Und er hat ja gesagt, er wusste, dass er sich auf so einen Harakiri-Fight da vorne nicht einlassen kann, in sein eigenes Tempo laufen musste. Und das wurde ihm dann so ein bisschen abgenommen, sagen wir mal so, vom Schicksal. Ja. Und er konnte einfach sein eigenes Tempo laufen, was dazu gereicht hat, eben Kyle Smith einzuholen.
Ja, Kyle Smith ist ihm dann wieder entgegengekommen, quasi unfreiwillig, aber es hat ja endlich gereicht. Ich habe schon gesagt, endlich ist er mal nicht hochgegangen, was man irgendwie von ihm dieses Jahr gefühlt ganz oft gesehen hat, was aber dann trotzdem immer noch zu guten Platzierungen gereicht hat, wenn man sich zum Beispiel an die Miami T100 zurückerinnert, wo er in Führung lag,
ja,
und dann diesen fetten Blow-up hatte und ist dann aber trotzdem noch Fünfter geworden.
Ja, das ist ja tatsächlich so, dass der dann teilweise ja auch steht, geht, sich irgendwo anlehnt und dann irgendwann wieder antrabt und es aber dann immer noch wieder schafft, quasi wieder Fahrt aufzunehmen. Also ist Regenerationsfähigkeit extrem vorhanden. Naja, und dann Zeitstrafen und weiß was ich, was alles, was es noch gab. Also letztendlich gar nicht die Saison, die er sich vorgestellt hat, wobei er auch echt viele Rennen gemacht hat, ne? T100-Rennen, alle
hat er
dabei
gemacht, ja.
Also, ja, Hut ab. Da hatten sich in dem Fall dann den richtigen oder einen ausgesucht. Frag ich mich natürlich, was kann da noch drin sein? Ich habe immer gesagt, irgendwann kommt er durch zum Sieg. Davon war er jetzt entfernt vom Sieg. Da war nicht im, aber wenn man bedenkt, ne, wie er da jetzt hingekommen ist nach Dubai, dann halten wir es da mal mit Anna Haug und sagen, auch bei Alistair Brownlee ist Alter nur eine Zahl.
Ja, ich weiß auch nicht, ob er schon mit der
Speed hat er.
Ob er schon mit der Langdistanz irgendwie wieder abgeschlossen hat, weil in den letzten beiden Jahren hat er auch keine Langdistanz mehr gemacht.
Ja.
Ob er das nochmal versuchen will, ob er nochmal Hawaii machen will in 2 Jahren. Dann wäre er so alt wie der Weltmeister dieses Jahres.
Ja, also auch da muss man ja natürlich sagen, ist es jede Diskussion darüber, ob man das noch schaffen kann nach ein paar Jahren, wenn man es jetzt mal nicht geschafft hat, erübrigt sich ja jetzt seit Patrick Lange. Also von daher, ja, schauen wir mal, bin ich sehr gespannt über Kyle Smith. Dann der gefightet hat ohne Ende, sich auf den 4. Platz gerettet hat. Großen Respekt. Er ist natürlich gekommen, um noch weiter vorne zu landen, um den Sieg zu holen und die Serie an sich zu reißen, aber ja, das wäre schon eine richtig, richtig harte Nummer geworden.
Als Wildcard die WM zu gewinnen, wäre schon krass gewesen. Ich glaube, er kann so schon sehr zufrieden sein mit seinem Jahr, vor allem auch in Anbetracht der letzten Jahre und seiner gesundheitlichen Probleme, dass er jetzt ja sein Durchbruchsjahr hatte.
Ja.
Und jetzt ja wirklich in der Weltspitze angekommen ist und ich hoffe, ihn auch nächstes Jahr auf der Langdistanz zu sehen.
Ja, ich meine, alle, die wirklich echt viel mit ihm zu tun haben, so aus dem Umfeld, also Jan Frodeno betont das immer wieder, der ja auch lange mit ihm trainiert hat und so weiter, und der sagt, der kann einfach alles, so, ne? Der hat dieses Gesamtpaket. Und habe ich auch so aus dem Canyon-Umfeld auch unterhalten, die haben auch gesagt, schon in St. George gesagt, so, wenn bei dem das irgendwann mal alles funktioniert, dann ist er auf jeden Fall ein Kandidat für die, ja, sagen wir wie es ist, auch für einen Titel vielleicht mal, also durchaus
auf jeden Fall.
Ja, und auch erst 27, auch kein Alter, da ist noch was drin. Wer weiß, Neuseeland, Taupo, da kommt er her, schauen wir mal, na, wir werden sehen, was das Jahr noch so bringt.
Hat er ja schon mal gewonnen, das Rennen. Mehrfach.
Ja, und auch kleinere 70-3s und so weiter. Ne? Also dann, so ging sein kometenhafter Aufstieg ja los, da in der Corona-Zeit, wo er in Neuseeland abgeräumt hat und dann den Sprung nach Europa machte und dann es war er nicht mehr so vom Glück verfolgt. Aber
ja.
Also man könnte auch von Pech reden und richtig, richtig viel Pech.
Richtig viel Pech.
Hatte der lange Däne. Magnus Detlef.
Ja.
Mechanical heißt es dann im Kommentatoren-Englisch.
Und das bei dem großen Radtüftler bitter für auf jeden Fall, weil er gerade auch auf dem Sprung war, die Spitzengruppe einzuholen und sich dann seine Sattelstütze verabschiedete.
Ja.
Und er nicht den Droppost von Nizza montiert hatte, leider.
Leider kam dann nichts mehr hoch. Das musste dann mechanisch geregelt werden. Ein gutes Stück, kann man auch sagen. Was waren das? Bestimmt so 7 Zentimeter oder so.
Das war schon eine Menge.
Ja, und das verändert natürlich deine Sitzposition. Und vor allen Dingen endet das ja auch nicht an der Stelle, sondern es geht dann halt auch noch ein bisschen weiter rein. Ja, ganz bitter für Magnus. Ich meine, es war natürlich auch brutal mit diesen Speedbumps heißt auf Englisch diese, wie nennt man das denn? Hubbel auf der Straße, Verkehrsberuhigung, starkes deutsches Wort dafür. Speedbumps versus Verkehrsberuhigung.
Ich weiß es nicht, ich bin kein Autofahrer.
Ja, ja, das heißt so.
Teilzeit-Autofahrer.
Ja. Da musste man auf jeden Fall, es wurden auch verschiedene Taktiken angewandt, so immer so, ne? Immer der kleine Bunnyhop war immer mit dabei, so ein bisschen hupp.
Aber Kyle Smith hat auch an einem seine Flasche verloren.
Ja, also richtig schön die Rakete gestartet von hinten. Das ist halt immer die Gefahr bei solchen Geschichten. Ja, also und deswegen Magnus Detlef da dann auch raus aus der Nummer, um ganz vorne anzugreifen. Was er selber kommentiert hat, halt als sehr ärgerlich, denn er hat sich sehr, sehr gut gefühlt, in guter Form gewesen und war ja auch so ein bisschen das Fragezeichen. Ne? Wie kann man, nachdem man eben auf Hawaii so tief graben musste, um da vorne zu bleiben und noch aufs Podium zu kommen, da wie viel kann man dann noch aus sich rausholen? Und ja, ihm wurde dann das Schicksal aus der Hand genommen. Da war halt dann einfach nichts mehr zu machen. Pech. Kann man halt nichts gegen ausrichten, aber finanziell ganz schöner Schlag ins Kontor, ne?
Auf jeden Fall. Vor dem Rennen lag er noch auf Platz 2 der Gesamtwertung, mit besten Aussichten, auch noch auf den Titel vor allem.
Ja.
Und jetzt hat er noch 2 Plätze verloren und dadurch auch eine Menge Kohle.
Ja. Ja, also. Ja, das war wahrscheinlich der Pechvogel des Tages, denn das muss man tatsächlich ja so sagen. Gibt natürlich auch noch andere Namen, die dann ja nicht das erreicht haben, was sie, von dem sie möglicherweise geträumt haben. Sam Long ist vielleicht so ein Name, von dem man ja schon oft Wunderdinge gesehen hat. Nein, dieses Mal nicht. Dieses Mal hat's ihm nicht gereicht, das Wunder zu schaffen und ganz nach vorne zu kommen. Hart getroffen davon im Ziel. Sehr am Ende hat es ihn dann wirklich tatsächlich auch überwältigt. Ja, bitter.
Ja, aber so ist das, wenn man dieses Defizit leider immer hat nach dem Schwimmen, dann musst du halt jedes Rennen tief gehen und alles rausholen, um noch irgendwie das Bestmögliche da mitzunehmen. Und das ist halt einfach auch mental zehrend, das ganze Jahr über zu machen. Ich meine, in der ersten Saisonhälfte ist es noch richtig gut aufgegangen. Und dann so ab San Francisco ging der Trend so leicht bergab. Und ja, wie du gesagt hast, dann ist er im Interview dann in Tränen ausgebrochen und man hat schon mit ihm mitgefühlt, wie hart es sein muss, einfach jedes Mal so einen auf den Latz geknallt zu kriegen in der ersten Disziplin und dann ja irgendwie immer auch dann sich wieder zu überwinden, weiterzumachen und trotzdem alles rauszuholen, auch wenn du weißt, wahrscheinlich reicht es eh wieder nicht für einen Sieg. Aber richtig stark von ihm, das trotzdem alles so durchzuziehen. Ist dann noch in die Top 10 gekommen, also.
Das ist, und dann ist halt tatsächlich bei ihm auch die Frage, was macht er da draus im nächsten Jahr, ne? Was hat er, was stellt er sich vor, was will er erreichen? Ne? Er hat, wenn ich es richtig sehe, die Quali schon für Nizza.
Ja, hat er Chattanooga gewonnen.
Ja. So, dass er quasi sich darum, wenn er das denn machen möchte, sich nicht mehr kümmern muss. Wird er voll auf die T100 gehen? Was ist mit der 70-3? Was ist mit der Pro Series? Er hat ja dieses Jahr mehrfach quasi die Richtung geändert, sozusagen. Ne? Ja, ich mach dies, nein, ich mach das, nein, ich will doch dabei sein.
Dann wollte er Hawaii noch machen, hat dann Frankfurt versucht, das war dann aber wieder nichts und dann.
Dann hat er Chattanooga gewonnen dafür. Ja. Von daher, wie willst du so eine Saison bewerten? Ne? Ich meine, der hat 3 Siege auf dem Konto, 3-mal 2. Platz, ordentlich Punkte abgesetzt. Gesahnt auch für die Pro Series, nicht für die Pro Series, für die Overall Series der PTO. unglaublich viele Rennen gemacht, viel weg gewesen von seiner kleinen jungen Familie. Ich bin gespannt, in welche Richtung er das nächstes Jahr drehen wird.
Ja, schwierig. Also in der Gesamtwertung ist er jetzt Sechster geworden, hat also auf jeden Fall einen Vertrag sicher, wenn er den denn haben möchte. Nizza will er auf jeden Fall machen. Also schwierig zu beurteilen.
Dann hau doch mal raus. Top 10. Wer sind die Top 10?
Top 10. Van Riel, Kyle Smith, Rico Bogen, Magnus Dietleff, Alistair Brownlee, Sam Long, Mathis Magirier, über den wir noch nicht gesprochen haben, aber der auch wieder ein solides Rennen abgeliefert hat.
Genau, der auch immer genau da landet, ja. So, ne? Und deswegen auch dann eben im Top 10 in der Abschlussrechnung, ja, genau da ist.
Dann Peter Hemerick auf Platz 8.
Gleiches Beispiel.
Genau, der dann auch zwischendurch immer mal wieder so einen Aussetzer hat, aber der dann auch mal wieder irgendwie vorne landet. Dritter in Singapur bei dem Rennen, was er eigentlich immer gut kann, wo er auch schon, ja, im letzten Jahr gut abgeliefert hat. Ist in Las Vegas dann ja auch Vierter geworden. Juri Köln als Wildcard auf Platz 9 und Frederik Funk dann noch ganz knapp mit einem Punkt Vorsprung vor Sam Laidlow auf Platz 10 mit dem Vertrag fürs nächste Jahr.
Ja, richtig coole Nummer für Frederik Funk, ne? Der es wirklich da sich reingebissen hat sozusagen, ne? Der auf dem Rad gesagt hat, ich muss irgendwie vorne drin sein, damit es reicht dafür, dass ich das schaffe.
Ja.
Ja, also von daher auch aufgegangen, der Plan.
Ja, für ihn war einfach der ausschlaggebende Punkt, dass er dann auch von Anfang an in der Spitzengruppe war und das auch beim Schwimmen geschafft hat, da drin zu bleiben, und dass er ein starker Radfahrer ist, das sieht man ja immer wieder und auch zuletzt auf Ibiza, wie er dann da mit Sam Laidlow auch das Tempo gemacht hat. Also ja, alles richtig gemacht.
Ja, auf jeden Fall, und belohnt worden mit dem garantierten Vertrag.
Genau. Wenn wir mit den Deutschen noch weitermachen, Mika Not dann auf 12 mit 3 Rennen. Konnte dann leider ja auch in Las Vegas wollte er noch starten und dann eigentlich beim Grand Final auch, ist er im Höhentrainingslager schwer gestürzt und musste deshalb ja seine Saison beenden. Ja. Sonst wäre der auch noch ein Kandidat auf jeden Fall für die Top 10 gewesen und für einen Vertrag fürs nächste Jahr. Justus Nieschlag.
Ja, er ist herausgefallen dadurch, ne?
Ja.
Aber ich meine, da besteht natürlich immer noch die Hoffnung, dass er quasi über das Ranking,
genau,
da reinkommt wieder.
Genau. Justus Nieschlag auf Platz 14, auch mit 2 Rennen. Zweimal als Wildcard dabei gewesen. In Las Vegas ja dann sensationell Dritter geworden hinter Jelle Gehens und Martin van Riel. Und jetzt auch ohne spezifische Vorbereitung aus dem Trainingslager gerissen worden. 3 Tage vorm Rennen, 4 Tage vorm Rennen. Dann, ja, sich entschieden, okay, das lohnt sich auf jeden Fall, da mitzumachen. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja, auf jeden Fall. Also so wie er jetzt abliefern konnte,
ja,
lohnt sich es halt dann finanziell auch im Hinblick auf die 73 WM, hoffentlich so aus deutscher Sicht, dass das ihm da jetzt nicht zu viel gekostet hat, sondern ja, einfach ein harter Trainingstag war, wenn man so will. Also die Reize gesetzt.
Ja,
ja, dass die und es sind auch ja noch genügend Tage übrig, sagen wir jetzt mal so, dass man die Reisezeit, ja, erübrigen konnte.
Ich habe mit ihm ja dann auch noch spontan gesprochen, letzte, ja, Woche Mittwoch, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, Triathlon Talk mit Justus Nieschlag am vergangenen Freitag rausgekommen, wo er dann auch gesagt hat, dass er wird nicht zurück jetzt nach Fuerteventura fliegen, um das Trainingslager fortzuführen, er fährt dann einfach nach Hause. Das war natürlich jetzt eigentlich der große spezifische Block nochmal für Taupo, dann nochmal ordentlich Kilometer zu sammeln, aber ich glaube, er hat gezeigt, dass er auch mit nicht so viel Vorbereitung auch ein gutes Rennen abliefern kann, ist dann am Ende auch Sechster geworden, also richtig stark.
Ja.
Dann auch bei der Hitze, ohne spezifische Anfassung. Ja, den 28. Platz teilen sich Maxi Sperl und Nico Mann. Beide ja auch ein Rennen in die Wertung eingebracht. Maxi Sperl musste ja leider in Las Vegas aufgeben, vorzeitig, und Nico Mann hatte seine Saison ja jetzt auch beendet, wollte eigentlich auch bei der 73 WM starten, hat dann aber vor ein paar Wochen noch sich mit Covid infiziert und ist dadurch so stark geschwächt worden, dass er jetzt die Saison beendet hat. Genau, und Jan Stratmann noch mit seiner Performance in London auf Platz 39.
That's it. Das war die erste Saison. Ja, vielleicht ziehen wir mal ein kurzes Fazit. Was hat uns gefallen, was hat uns nicht so gut gefallen? Vielleicht fangen wir mit dem Negativen an, dann können wir auf der positiven Welle enden am Ende.
Mir hat nicht so gut gefallen, dass ich so viele Favoritenchecks schreiben musste.
Ja, doch, das gefällt mir gut, wenn du das machst. Das würde ich bei dem Positiven sagen.
Nein, auf jeden Fall. Wir hatten immer genug zu tun.
Ganz genau.
Das stimmt. Nee, negativ.
Ja. Also ich mach mal den Anfang. Ich habe so ein paar Notizen gemacht. Also es hat schon doch einiges geholpert. Also wenn wir uns an den Start zurückerinnern, das haben wir zum Glück schon wieder vergessen, wie die Athleten in Miami im Dunkeln, vor einem dunklen Fernsehbildschirm, war ja schon slapstickartig, da rumgefahren sind, weil die Beleuchtung nicht ausgereicht hat, weil das Fernsehen die Kameras darauf nicht einstellen konnte. Man hat nichts gesehen, es waren keine Zuschauer da. Und das sollte der Auftakt sein zu der Revolution im Triathlon-Sport, wie die Welt ihn noch nie gesehen hat. Da musste man sehr, sehr skeptisch sein. Aber, da kommen wir vielleicht dann bei den positiven Sachen zu, das hat sich gebessert, sagen wir mal so. Insgesamt finde ich allerdings, dass wieder einmal, das ist aber schon eigentlich Standard, seitdem es die PDO gibt, Versprechen zu vollmundig sind, dass man sie einlösen kann und dass eben nur Teile immer davon eingelöst werden. Das war auch durch diese Saison wieder der Fall. Und das ist teilweise, mag es noch so gut sein, die Übertragung, wie sie jetzt mittlerweile ist, auch tatsächlich dann ja hat es am Finale, da sind wir jetzt glaube ich einig, die beste Übertragung gegeben und das beste Fernseherlebnis dahingehend, dass man eben viele Informationen bekommen hat. Der Kommentar mit Jan Frodeno ist sehr, sehr gut. Dem kann ich immer gut zuhören und so. Das passt alles. Aber ich habe halt immer noch so, und das ist halt, ja, letztendlich ist es Sportpolitik. Ich habe immer im Hintergrund diese Aussage, man will zu den Top-Fernsehsportarten der Welt gehören. Und da denke ich halt immer, wir verfolgen das mit großer Anspannung, wie Menschen 7-mal in Dubai an einer Strecke langfahren, an der kein einziger Mensch steht, die einfach nur nach Brücken und Autobahnen aussieht und so weiter, weil wir wissen wollen, wie das Rennen ausgeht, weil wir die Sportler sehen wollen und sehen wollen, wie die performen. Ansonsten, jetzt mal Real Talk, guckt sich doch sowas niemand an. Also die Strecken, damit höre ich gleich auch auf mit dem Rant, das ist wirklich, also ich fand's so unattraktiv jetzt in Dubai. Mhm. Also da kann das Hochhaus da noch 200 Mal im Hintergrund stehen. Das ist mir echt wurscht. Da fand ich das tatsächlich in Vegas interessanter, den Golfkurs mir anzugucken, wo es dann rauf und runter ging, weil das noch wenigstens noch grün war im Hintergrund. Und ich einfach da, das sind so diesen sportlichen Effekt noch irgendwie noch mit hatte. Aber also ich bitte dich, wenn auch da war die Aussage immer, es ist für uns von größter Wichtigkeit, dass wir Kurse haben, an denen Zuschauern stehen, weil nur Zuschauersportarten können auch Menschen interessieren im Fernsehen. Ja, was ist davon übrig geblieben? Ja. Offensichtlich nichts. So, Ende.
Da möchte ich gleich gerade einhaken. Du hast die Radstrecken angesprochen. Ich fand, glaube ich, alle Radstrecken komplett scheiße. In Miami natürlich erstmal wegen der Dunkelheit. Du hast gesagt, in Dubai so unsexy, die ganze Zeit über irgendeine Autobahn oder so. In Ibiza war es das Gleiche. Da fahren die Straße rauf und runter. Natürlich musst du irgendwo langfahren, so ist es ja klar. Aber dann sich irgendwie mit Golf oder Formel 1 zu vergleichen, wo hunderte von Millionen Leuten irgendwie zugucken. Also weiß ich nicht, man kann das den Mund auch ein bisschen voll nehmen. Ich fand auch so allein, also wir machen jetzt die geilste Triathlon-Serie, wo gibt und so, und dann hat man am Anfang der Saison nicht mal alle Austragungsorte irgendwie stehen, und am Anfang waren es ja auch nur die California T100, da wusste man ja noch gar nicht, dass es San Francisco wird, und auch das Grand Final, dass die ganze Saison irgendwie so im Raum steht, dass es noch ein Grand Final gibt, aber keiner weiß wann, keiner weiß wo, und das irgendwie bis die Saison schon zu drei Viertel vorbei war und dann sagt man erst, ach nee, gibt doch keins. Also
Sind wir da zu unromantisch und zu uncool und zu unflexibel, muss man da einfach sagen?
Irgendwie, aber die Athleten brauchen ja auch eine Planungsgrundlage, weil eigentlich sollten die Termine im vergangenen Jahr schon im Oktober feststehen, und die Athleten wussten ja erst im Dezember, Januar, Februar Bescheid, wann überhaupt das Rennen ist.
Und alle haben den Mund gehalten, weil alle natürlich trotzdem den Vertrag unterschreiben wollten, weil da so viel Kohle auf dem Spiel steht, dass du auch dich dazu auch nicht äußerst.
Ja
und den Mund aufmachst. Ja, das war ein bisschen unwürdig, und letztendlich das Finale hat für meinen Geschmack auch zu viel Gewicht gehabt bei der Anzahl der Rennen. Es war eigentlich bis zum Schluss, ja klar, ja okay, wir müssen auf jeden Fall das Finale abwarten, weil da sind noch so viele Punkte.
Ja.
Und es hat ja jetzt auch gezeigt, dass, da kann man darüber diskutieren. Man kann das natürlich als tolle Chance sehen, dass man sagt, irgendwie, ja, man kann sogar im letzten Rennen noch bis ganz nach oben kommen. Aber ich finde, wenn man eine Serie hat, sollte auch eine konstante Leistung in der Serie belohnt werden und nicht der letzte Aufschlag bei einem Finale. Ja. Was überhaupt den Athleten nicht vorzuwerfen ist. Rico Bogen hat es ja sogar gesagt. Er hat sogar gesagt, wir haben uns das so ausgerechnet, dass er gesagt hat, irgendwie der Peak muss beim Finale sein, weil da gibt es die Punkte.
Ja. Ja. Das ist so ein bisschen wie früher auf dem Bolzplatz, letztes Tor gewinnt.
Letzter entscheidet, genau. Ja. Ja, vorher kannst du spielen, wie du lustig bist und dann einen langen Ball nach vorne, zack, drinne, ja, nee, Ende, aus, wir gehen nach Hause. Genau, also das fand ich schon, aber ich meine, wir haben damit auch vielleicht genug der Schlechtmacherei, das haben wir die ganze Saison verfolgt, das haben wir die ganze Saison gesagt, wir werden das natürlich weiter beobachten, wie das weitergeht, mit durchaus angekündigten Veränderungen. Und es gab natürlich auch sehr viel Positives. Das muss man schon auch sagen. Allen voran finde ich, dass immer wirklich hochkarätiger Sport abgeliefert wurde. Dahingehend, dass da Startlisten, selbst wenn sie dezimiert waren, das ist auch so eine Sache, immer noch gut genug waren, um Rennen hinzulegen, von denen man früher nicht so viele gesehen hat. Früher heißt die Saison davor. Also es war wirklich ihnen gelungen, wirklich diese einzelnen Rennen immer zu so sportlichen Highlights zu machen, dass da wirklich, wirklich richtig, richtig, richtig gute Action war, der man als Fan fantastisch zugucken konnte.
Ja. Es wurde ja auch immer gesagt, so solche Startlisten hat man früher immer nur bei den Ironman-WMs gesehen oder bei der 73-WM. Und dass du diese hochkarätigen Felder halt irgendwie 7-8 Mal im Jahr hast und dann bei den Ironman-WMs dann noch zusätzlich, das hat schon auf jeden Fall viel Qualität gebracht, dass du halt auch dass die guten Sportler auch dazu gezwungen sind, irgendwie Rennen zu machen, wenn sie sich verpflichten. Weil wenn man sich zum Beispiel Jan Frodeno nimmt, der dann quasi immer nur ausgewählte Rennen auch gemacht hat und dann genau das geplant hat, okay, ich mache das und das auf Vorbereitung auf die WM, wo nur die WM im Fokus stand. Und jetzt hast du halt alle guten und Weltklasse-Athleten, die auch vorne in der Weltrangliste stehen, quasi 7 oder 8 Mal im Jahr.
Ja, also entweder im nächsten Jahr noch oder eben in der Pro-Series. Ne?
Genau.
Weil sie sagen, okay, wenn ich da nicht dabei bin, dann will ich da wenigstens
kommen. Das ist vielleicht auch ein Punkt, der gut an der T100-Series war, dass es jetzt die Ironman Pro-Series gibt.
Auf jeden Fall. Also das Niveau ist dadurch extrem gestiegen. Ist für die Sportler, auch finanziell und so weiter, aber auch eben die Felder sind besser geworden. Also das auf jeden Fall. Und was ich halt auch finde, was funktioniert hat am Ende, ist, dass dieser Seriencharakter auch tatsächlich aufgekommen ist. Ne? Dass man einfach über das Branding und so weiter und über, man hat dann die gleichen Kommentatoren wieder, man sieht Jan Frodeno wieder und so weiter, ne? Und man schafft es immer wieder, es sieht gleich aus, man hat immer dieses, man weiß dann irgendwann, was man bekommt, wenn man so ein Rennen anguckt. Und da muss man dann so ein bisschen gucken, die Athleten fühlen sich natürlich pudelwohl, jeder hat das immer wieder betont und es wird immer wieder rausgehauen, wie toll sich um sie gekümmert wird, und das ist auch so.
Du darfst natürlich auch nichts anderes sagen.
Nein, aber denen wird alles abgenommen. Die sind vor Ort, die werden ab dem Flughafen, beginnt das Athletenparadies bei der PTO. Die werden betreut, die werden abgeholt, die werden eingelagert, die kriegen Side-Events, denen wird der Kurs gezeigt, alles wird erklärt, es sind Mechaniker da, alles. Physio, dann machst du noch ein paar Interviews, die sind dann da das ist alles durchgeplant, alles durchgetaktet. Und was ja auch auffällt, ist, dass das ja immer mehr zum Schluss so einen Klassenfahrtcharakter bekommen hat für die. Ne? Ich meine, für die PTO, die haben halt einfach gesagt, sie wünschen sich auch so Rivalitäten und so weiter. Ich glaube, das Umgekehrte ist der Fall. Die haben sich wirklich alle lieb, bis dahin, dass sie gestern noch ein Mannschaftsfoto gemacht haben am Ende mit allen Teilnehmern und gesagt haben, tschüss, wir sehen uns bald wieder. Also da wird der sportliche Wert nicht drunter leiden, glaube ich. Von daher passt das auch. Und das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist so, was man gut und schlecht sehen kann, ist, dass durch die Wildcards sich tatsächlich neue Namen auch etablieren konnten. Das würde ich sagen, ist erstmal positiv, aber wie es zustande gekommen ist, natürlich eher negativ, dass halt so viele Wildcards rausgeschmissen werden mussten, einfach um diese Felder vollzukriegen, dass man das Gefühl hatte, wen habt ihr jetzt noch gefragt?
Ja.
So, Wahnsinn.
Das war auch in Las Vegas ganz krass, wo dann ja eigentlich alle irgendwie bei der, vor allem die Frauen dann noch von, ich weiß gar nicht woran, ob es jetzt von, bei den Männern war es erstmal viel, weil da viele bei auf Hawaii natürlich waren. Bei den Frauen waren viele noch irgendwie von Nizza, oder so viele waren es gar nicht von Nizza, aber von Ibiza auch angeschlagen, die sich dann auf das Grand Final fokussiert haben. Da wurden dann auch irgendwie, ich glaube, die letzte Wildcard hat dann Cecilia Perez bekommen, die man so vorher irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich weiß gar nicht, auf welchem Weltranglistenplatz die war, zu dem Zeitpunkt noch irgendwie 120 oder so. Also, dass man irgendwie versuchen muss oder die Felder irgendwie müssen sie es versuchen, die Felder vollzukriegen.
Ja, wirklich last minute ja teilweise.
Und irgendwie. Warum jetzt man dann nicht einfach einsieht, dass man dann halt nur mit 18 oder mit 19 Leuten startet, dann ist es halt so, aber
ja.
Ja, und die, wenn du die Wildcards ansprichst, ist es natürlich irgendwie schon ein großes Glück, dann noch eine zu bekommen, weil du dann auch weißt, wenn du gut performst, kriegst du viele Punkte. Das ist auch das, worüber ich dann mit Justus Nieschlag auch gesprochen habe, weil er hat auch das Gefühl, dass wenn du nicht in diese Serie reinkommst, wird auch diese Schere von ich bin in der PTO-Tour oder ich bin in der T100-Tour drin versus ich bin nicht drin, allein anhand der Weltranglistenpunkte wird immer größer und es geht immer weiter auseinander, weil wenn du nicht drin bist, dann hast du keine Chance, da irgendwie vorne noch mitzuspielen, auch wenn du vielleicht irgendwie dann noch die 5% Bonus kriegst für ein Rennen, was nicht T100 war, aber man sieht es bei Patrick Lange, Ironman Weltmeister hat den Ironman Texas gewonnen, also zwei große Rennen vor allem und der ist auf Weltranglistenplatz 18.
Ja, mein Reden, könnte ich jetzt sagen.
Ja.
Ja, und das ist halt die ja gut, das ist von der PTO, ist das ja so gewollt, ne? Das ist, dass halt eben die T100 sozusagen, ja, das World Ranking, was ja das Wichtigste davor war, ja dann so ein bisschen ablöst, ne? Sagen wir mal so. Oder ja, wenn du in der T100 erfolgreich bist, bist du automatisch auch im World Ranking erfolgreich. Was du gerade gesagt hast, lässt sich nicht vermeiden aufgrund der Eingruppierung der Rennen natürlich.
Ja.
Ja, zum Teil natürlich auch zu Recht, haben wir ja gesagt, weil eben auch große Namen anwesend sind. Und dann auch eben dann die, auf die es ankommt. Das ist quasi ja wie so ein Schneeballeffekt. Ne? Ja. Das ist es bedingt immer das eine das andere. Ja, und was auf jeden Fall ihnen auch gelungen ist, so wenn man die Serie anguckt, ist das so diese, und ich glaube, dass das mit der Ausweitung der Anzahl der Rennen noch mehr der Fall sein könnte, ist so, dass die Deutungshoheit über den Kalender mehr und mehr zur PTO wandert, habe ich so das Gefühl, weil du hast gesagt, die Athleten, die vertraglich dabei sind sowieso, gerade wenn es jetzt mehr Rennen werden, die eingebracht werden müssen, aber auch die auf Wildcards schielen, müssen sich ja so ein bisschen das offen halten und gucken, genau. Sehr flexibel sein, was so die, ja, das ist ein Punkt. Ich bin gespannt, wie Ironman dagegen steuert. Und wie das auch bei Ironman sein wird, dann eben letztendlich werden wir erst dann wissen, wenn wir wissen, wer wo dazu gehört und wer sich für die andere Seite entscheidet. Ja.
Für die dunkle Seite?
Nein, die dunkle habe ich nicht gesagt. Und das kann man sich dann aussuchen, wer die dunkle Seite ist. Ich glaube, es gibt keine dunkle Seite. Alle wollen das Beste für den Sport.
Ja.
Ja. Ja, was gibt's abschließend noch zu sagen? Also wir haben es schon ein bisschen anklingen lassen, was man sich wünschen könnte. Abwechslungsreichere Kurse wäre sicherlich das eine, finde ich. Also nicht nur ansehnlichere, also dass auch Zuschauer da sind und Bock haben, das sich anzugucken. Ich denke ja immer noch, wie geil wäre das, wenn PTO-Rennen in Deutschland stattfinden würde. Hier in Hamburg zum Beispiel.
Ja.
Da, was da los wäre.
Man will halt auch in die großen Locations gehen. Also ja, San Francisco, London, Miami, Dubai. Also ja, kann man jetzt darüber sprechen, inwieweit das Sportswashing auch ist dann in Dubai, ist aber nochmal ein anderes Thema.
Ja.
So, aber natürlich denkt man, das sind große Städte, da ist das Interesse groß. Das sind aber auch Städte, wo du dann mal nicht so einfach eine Kursgenehmigung kriegst, wo du dann irgendwie rumplanen musst. Und also Zuschauer, die große Triathlon-Szene in Dubai oder in San Francisco.
Die gar nicht so klein nicht so, ist, aber ja, um 13 Uhr in die Sonne stellen, da vor die Stadt irgendwo. Schwierig, glaube ich. Und ja, keine Ahnung. Ist ja nicht meine Serie, aber.
Nee, aber es sind ja nicht die Triathlon-Hotspots, die du kennst, wie du sagst, irgendwie Hamburg.
Ja.
Oder weiß ich nicht.
Frankfurt.
Ja.
Allgäu. Selbst wenn du im Allgäu sowas machen würdest, wäre mehr los.
Ja. Sie gehen ja jetzt zumindest an die Côte d'Azur. Ob das auch wieder ein kluger Schachzug gegen Ironman ist, ist nochmal ein anderes Thema, aber.
Wir werden sehen. Und was ich tatsächlich, was auch hier immer mal wieder diskutiert wurde, am Anfang ja sogar auch mehr oder weniger versprochen von der PTO, dass es auch unterschiedliche Streckenlängen geben könnte. Das wurde allerdings dann mit der T100 wieder kassiert, wo es dann hieß, nein, die 100 Kilometer sind unser Format. Ja. Und so machen wir das auch. Ich glaube aber, dass es durchaus spannend sein könnte, auch da zu variieren und auch ja andere Sachen zuzulassen, auch längere Sachen zuzulassen, um einfach auch nochmal ein bisschen mehr Würze, ein bisschen Unterschiede reinbringen. Ich meine, allein schon der Radkurs von San Francisco hat ja schon gezeigt, dass dass das was bewegen kann, wenn man ein bisschen sowas reinnimmt. Und jetzt mal angenommen, du hast, ich meine, wir kennen ja die Kurse jetzt größtenteils und mal angenommen, es wird ähnlich bei den anderen, dann weiß ich nicht, ob da nicht auch irgendwann mal die Gefahr besteht, dass es vielleicht auch ein bisschen langweilig wird, wenn Taylor Napier das Rennen gewinnt.
Ja. Ne? Das denke ich mir, das habe ich mir jetzt schon bei manchen Rennen gedacht, dann fährt Taylor Napier halt vorne, dann gehe ich kurz weg und dann ist jemand noch vorne.
Ja. Da reicht es, den Ticker dann anzuhaben. Ja, nein, also das hört sich jetzt böse an, aber es reicht dann tatsächlich, weil wenn irgendwie siebenmal denselben Kurs und du weißt, der kommt jetzt noch sechsmal und der war beim ersten Mal schon nicht schön, dann wird das auch nicht besser. Aber ich meine, keine Ahnung, das werden wir alles sehen. San Francisco hat natürlich Pech gehabt mit dem Nebel. Das hätte eine herausragend schöne Kulisse sein können. War es dann halt nicht.
Ich fand es trotzdem ganz geil.
Ja, ich kann das nicht mehr geil finden. Ich hab dieses Jahr so oft vor der Brücke gestanden und die war im Nebel verschwunden. Da bin ich böse. Nächstes auf Jahr. Nebel. Naja, schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickelt bis Jahresende. Wer wo an den Start geht und wer sich für welche Serie entscheidet. Und ja, man kann jetzt nicht durchatmen, weil die 73 WM noch kommt. Und dann werden wir einen großen Haken machen an das Jahr. Aber soweit ist es noch nicht.
Soweit ist es noch nicht. Und der Ironman Cozumel steht auch noch vor der Tür. Mit auch Siegchancen aus Deutschland bei den Frauen. Anne Reischmann ist am Start. Will sich schon mal frühzeitig den Slot holen für den Ironman Hawaii.
Das ist gut.
Martin van Riel, erste Langdistanz.
Da werden wir schauen.
Das wird gut.
Ja. Also, es gibt immer was zu gucken. Es gibt immer was zu berichten. Wir bleiben da dran. Aber für heute, glaube ich, machen wir jetzt Feierabend, oder?
See.
So machen wir es. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder.
Macht's gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Ciao.
Tschüss.